Ezechiel oder Ezechiel, Kapitel 37, die Verse 1 bis 14. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höre des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zum Odem, weissage du Menschenkind und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr.
Ich bete. Danke für dein Wort, du guter Gott, dass du nicht nur vor Urzeiten geredet hast durch Propheten, durch deinen Sohn, sondern dass wir das alles nun auch in schriftlicher Form haben, darin lesen können, daraus hören können. Und lass uns nicht nur hören, Herr, sondern hilf uns zu verstehen, mit Kopf, mit Herz und mit Hand. Amen. Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche wurde im Fränkischen Tag über einen Mann aus Hersbruck berichtet, der sich nach seinem Tod einfrieren lassen will. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Dieser Mann hat als Gerontologe gearbeitet, auch noch nach seinem Ruhestand auf diesem Gebiet geforscht. Und in einem Interview mit dem Fränkischen Tag sagte er dann, dass seine Forschung dazu beitragen sollte, das Altern abzuschaffen. Doch das sei ihm nicht gelungen. Und deshalb setze er nun auf Kryonik, so heißt dieses Verfahren, sich einfrieren zu lassen. Da gibt's genaue Vorschriften, wie das gehen muss, mit Blut rausnehmen und was anderes reinfüllen. Und das will ich euch gar nicht erklären. Aber er hofft eben, dass es dann irgendwann möglich ist, auf diese Weise dann eingefrorene Menschen wieder zum Leben zu bringen. Neues Leben wünscht sich dieser Mann also. Der Tod ist, so sagen wir ja gemeinhin, der letzte Feind des Menschen. Der Feind, den wir nicht bezwingen können. Und den so doch Menschen zu überwinden hoffen. Denn der Mensch will leben. Das habe ich insbesondere hier im Pflegeheim immer mal wieder miterleben können. Ein Mensch, der mit seinen Kräften am Ende war, der die Hoffnung verloren hatte, dass es noch mal besser wird, manchmal verbunden auch mit Schmerzen, die auch mit ausgefeilter Schmerzmedikation nicht wirklich komplett beseitigt werden konnten. Ein Mensch, der auch einen kräftigen Glauben hatte, der dann gesagt hat, ich will doch jetzt zum Heiland gehen. Ich weiß doch, dass er auf mich wartet. Und dann ging es ihm doch wieder besser. Und dieser Satz, ich will zum Heiland gehen, war so ein bisschen weiter wieder nach hinten gerückt. Und es stand wieder vorne, ich will gerne weiterleben. Hier und jetzt. Ähnlich ist das vielleicht auch bei Menschen, die sich aufgrund welcher Gründe auch immer für einen Suizid entscheiden. Denn auch diese Menschen wollen leben. Nur die Lebensumstände sind so für sie, dass sie sagen, ich bin doch eigentlich schon wie tot. Ich kann nicht mehr. Und deshalb will ich auch nicht mehr. So kann der Tod schon in unserem Leben Macht über uns gewinnen. Also sozusagen seine Macht ausdehnen in unser Leben hinein. So war das auch mit den Israeliten damals in Babylon. Die ersten Exilierten, 597, hatten Babylonier sie, nachdem sie Jerusalem belagert hatten und die Jerusalemer sich unterwerfen mussten, gefangen genommen und mit nach Babylon genommen. Unter ihnen war der Prophet Ezechiel gewesen. Und diese Menschen saßen nun, so lesen wir es in den Psalmen, wir saßen an den Wassern von Babylon und weinten. Und in Vers 11 zitiert hier Gott im Gespräch mit dem Propheten das Volk, eben diese Menschen in Babylon. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Und wörtlich heißt es da übersetzt, vertrocknet sind unsere Knochen und verloren unsere Hoffnung. Wir sind abgeschnitten. Abgeschnitten vom Leben. Abgeschnitten von ihrem Volk, das ja größtenteils noch in Israel lebte. Abgeschnitten von Gott, der doch seine irdische Heimstatt dort im Tempel hatte, nach ihrem Glauben. Und der stand zu dieser Zeit noch. Das war doch kein Leben mehr, das sie jetzt hatten da an den Wassern von Babylon. Sie waren doch schon wie Totengebeine, vertrocknet, leblos, wie tot. Ganz ähnlich war das mit den Jüngerinnen und Jüngern Jesu, Karfreitag und Karsamstag. Alle ihre hochfliegenden Pläne wie Seifenblasen zerplatzt. Stattdessen war ihr großes Vorbild, ihr Lehrer, ihr Meister, ihre ganze Hoffnung, den sie für den Messias gehalten hatten, den endzeitlichen Heilskönig, war der jämmerlich am Kreuz gestorben. Tot. Und sie mit ihm irgendwie auch. auch wenn sie noch lebten, und um ihr Leben fürchteten und sich deshalb versteckten. Und dennoch, sie waren wie tot, vertrocknet sind unsere Knochen und verloren ist unsere Hoffnung. Wir sind abgeschnitten, abgeschnitten von diesem Herrn, ihre Hoffnung. Und vielleicht haben sie ja auch so mit diesen Worten geklagt. Und wie steht es heute um die Kirche? Einzelne Gemeinden, die immer kleiner und immer älter werden, so wie wir ja auch. Vertrocknet sind unsere Knochen und verloren ist unsere Hoffnung. Wir sind abgeschnitten. So fühlen sich viele Gemeinden, die keine Perspektive mehr sehen, die nicht wissen, was sie noch tun sollen, ja, was sie denn überhaupt noch tun können, um das Ruder doch noch herumzureißen. Wie sollen sie aus der Lethargie, wie sollen sie aus der Depression herauskommen? Mut, was auszuprobieren? Fehlanzeige. Oder es fehlen eben einfach die Kräfte, um das umsetzen zu können. Oder das Geld reicht nicht mehr, um noch etwas bewegen zu können. Man fühlt sich leblos, hoffnungslos, wie tot. Aber auch einzelne Menschen können sich so fühlen. Wer nach Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens mit einem Partner diesen verliert, ja, der könnte auch so klagen. Vertrocknet sind meine Knochen. Verloren ist meine Hoffnung. Ich bin abgeschnitten. Abgeschnitten von einem Teil meiner selbst. Denn sie sind doch über die vielen Jahre hinweg ein Fleisch geworden, so wie es schon ganz am Anfang der Bibel heißt. Keiner mehr, mit dem man sich vor dem Einschlafen noch unterhalten kann. Keiner mehr, der nachts neben einem schnarcht. Keiner mehr, mit dem man sich über wirklich alles austauschen kann. Keiner mehr, dem man nichts vormachen kann, aber eben auch nichts vormachen muss. Keiner mehr, mit dem man miteinander unterwegs ist. Die Einsamkeit, sie kann so stark sein, dass er, dass sie sich fühlt wie tot. Ganz ähnlich empfanden es mancher unserer Pflegeheimbewohner und Bewohnerinnen während der Corona-Zeit. Vertrocknet sind meine Knochen. Verloren ist meine Hoffnung. Ich bin abgeschnitten. Mehr oder weniger abgeschnitten von anderen Menschen, isoliert in ihren Zimmern, die Pflege- und Reinigungskräfte, die reinkamen, maskiert. Keine Angehörigenbesuche, keine gemeinsamen Programme mit den anderen. Nur hin und wieder mal ein Gespräch mit einer der Betreuungskräfte. Mancher fühlte sich da wie lebendig begraben. Und der eine oder andere fühlt sich auch heute noch so ohne Corona, weil vom Leben, wie er, wie sie es gelebt hat, so gut wie nichts mehr übrig ist. Er, sie völlig abhängig ist von der Hilfe anderer und einsam, weil all die Menschen, mit denen man freundschaftlich verbunden war oder vielleicht auch noch mehr dazwischen war, verstorben, nicht mehr da oder zumindest selbst alt und schwach und keine Begegnungsmöglichkeit mehr. Man fühlt sich wie tot. In diese Situation der Israeliten damals in Babylon stellte Gott eine Frage. Zunächst stellte er sie an den Propheten, aber der gab sie weiter. Auch wir lesen und hören sie heute Morgen. Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Was würdest du antworten? im Blick auf die Situation der Kirche, unserer Gemeinde oder wo auch immer die Macht des Todes in dieses Leben hineinwirkt, Menschen hoffnungslos sind, sich schon wie tot fühlen. Das ist die Frage danach, was wir Gott noch oder überhaupt zutrauen. Es ist die Frage, ob wir Pfingsten für ein merkwürdiges Fest halten, das wir eigentlich noch nie so recht verstanden, mit dem wir noch nie so recht was anfangen konnten. Ja, der zweite Feiertag, das ist nett, den nehmen wir gerne mit, ein weiterer freier Tag, prima. Oder das war so wie manche andere Episode aus der Apostelgeschichte und der Gedanke dazu, ja, das waren noch Zeiten, da war die Welt noch in Ordnung, da war die Kirche noch lebendig, da war der Geist Gottes noch zu spüren, aber heute? Oder glauben wir, glaubst du, dass auch heute in unserer Zeit, auch in unserem Land, ja auch in unserer Gemeinde oder in deinem und meinem Leben Pfingsten, wieder Pfingsten werden kann? Ezechiel antwortet fast genauso wie Petrus in einer ganz speziellen Situation, nämlich als ihm Jesus zum dritten Mal die Frage stellt, Simon, hast du mich lieb? Und er antwortet mit, Herr, du weißt alle Dinge. Natürlich weiß er selbst, dass er den Herrn lieb hat. Und Ezechiel hat wohl durchaus geglaubt, dass Gott auch alle diese toten Gebeine wieder lebendig machen kann. Doch beide spüren in diesem Moment, dass es einzig und allein an Gott liegt. Petrus, er erinnert sich natürlich gerade in diesem Moment daran, dass er Jesus vor einigen Tagen auch lieb hatte, keine Frage, aber ihn dennoch verleugnet hat. Und Ezechiel, er hat doch miterlebt, dass Gott nicht verhindert hat, dass er mit einer ganzen Reihe aus seinem Volk ins Exil geführt worden sind von den Babyloniern, den Feinden. Gott kann. Aber wie Gott handelt, das können wir Menschen ihm nicht vorschreiben. Simon merkt seine Liebe und dass sie tatsächlich sich auch auswirkt. Sie ist abhängig davon, dass das Gott in ihm auch bewirkt. Ezechiel weiß und merkt, ich kann doch von Gott gar nichts verlangen. Gott kann, aber ob er es tut, da bleibt uns nur, Herr, mein Gott, du weißt es. Oder wie Jesus gebetet hat, dein Wille, Vater, im Himmel geschehe. Und er hat das nicht schicksalsergeben gebetet, sondern voller Vertrauen darauf, dass Gott schon weiß, was gut ist. So dürfen wir auch eben genau so denken und sagen und beten. Wir dürfen wissen, wann die rechte Zeit und der Kairos ist. Das weiß er. Wie er und wo er durch seinen lebensschaffenden und erwärmenden Geist hineinweht, da wo wir den kalten Atem des Todes spüren, er seine Macht in unserem Leben hinein ausdehnen will. Er weiß es. So spricht Gott der Herr. Ich siehe, ich will eure Gräber auftun und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Schon damals also, damals 500 Roundabout 94, 93 vor Christus, Pfingsten. Gottes Geist berührt, bewegt, beatmet, haucht neues Leben ein. Die erste Gruppe der Israeliten in Babylon, sie haben sich bewegen lassen. Ihnen ist aufgegangen, das war keine Niederlage Gottes. Es waren nicht die Götter der Babylonier, die stärker sind als unser Gott, sondern was sie da nach Babylon gebracht hatte, das waren ihre eigenen Fehler. Und dass sie sich gottlos und gottfern auf den Weg gemacht hatten, eigene Wege eingeschlagen hatten. Und sie haben das Gott bekannt und sich neu auf Gott ausrichten lassen. Sie haben sich von diesen Sätzen des Ezechiel oder auch von solchen des Jeremia bewegen lassen. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Sie haben begonnen, das zu leben, umzusetzen. Sie haben begonnen, ihren Glauben noch einmal ganz neu zu gestalten, zu leben, ohne Tempel, ohne Opfer, auf spirituelle und intellektuelle Weise. Das babylonische Exil ist eine Hochzeit für die Entwicklung des jüdischen Lebens und Glaubens geworden. Viele Teile der Bibel sind genau dort in dieser Zeit niedergeschrieben worden. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Auch die Jüngerinnen und Jünger an Ostern und Pfingsten wurden neu bewegt und belebt. Erst brachte sie der auferstandene Herr dazu, dass sie nicht auseinanderliefen. Wir erinnern uns, die ersten zwei waren schon Richtung Heimat unterwegs. Und der Auferstandene musste sie gewissermaßen wieder einfangen, damit sie wieder zurückkehrten. Doch das Zusammenbringen der Knochen und dass sie neu mit Sehnen und Muskeln und Haut versehen wurden, das war noch nicht das neue Leben. Das brachte der Geist, der ihnen das Leben zu Pfingsten einhauchte. Sie wurden begeistert und sie begeistern fortan die Menschen durch ihr Leben und durch ihre Predigt. Gemeinde Jesu entstand und sie begann sich in die Welt hineinzubewegen. Sie schafft es, aus der jüdischen Tradition und Kultur herauszutreten und die gute Nachricht für alle Menschen fruchtbar zu machen. Wäre das nicht geschehen, säßen wir alle heute nicht hier und es gäbe auch dieses Gebäude nicht. Und so hat die Kirche sich immer wieder neu inspirieren lassen, wenn der Tod seine Macht in sie und in ihr Leben hinein ausdehnen wollte. In Reformkräften wie den Franziskanern oder den Jesuiten war der Hauch des lebendigen Geistes Gottes, wie allzumal dann auch natürlich in der dreifachen Reformation. Reformation in dreierlei Gestalt, könnte man sagen. Luther, Calvin und die Täufer. Und auch heute wieder werden Menschen neu von Gottes Geist inspiriert, Gemeinde Jesu noch einmal ganz neu zu leben und neu zu gestalten. In unserem Land werden Gemeinden gegründet, auf sehr kreative Weise, sehr lebendig. Und Gemeinden, die ihr Sterben befürchten, werden neu belebt. Olaf Genet hat vor einem Monat hier im Treffpunkt Christuskirche davon erzählt. Er ist seit 30 Jahren, 40 Jahren in Frankreich als Gemeindegründer unterwegs. Und seine letzte Gemeinde war eine ja, wie man so schön sagt, sterbende Gemeinde. Und die haben sich mit ihm auf den Weg gemacht. Menschen, die vorher eigentlich eher nur immer so da saßen und dann wieder nach Hause gingen. Sie haben sich herausfordern lassen und haben gesagt, okay, ich will selbst was ausprobieren. Ich will gucken, ob ich das kann, und haben den Mut gefasst. Fleisch und Haut ist auf die Knochen gekommen. Der inspirierende Atem Gottes hat ihnen dann die Fähigkeiten eingehaucht und entdecken und entwickeln lassen. Die Gemeinde ist wieder im Werden und Wachsen. Neues Leben. Nach Corona haben manche Bewohnerinnen und manche Bewohner sich wieder neu auf den Weg gemacht. Sie haben sich gefreut, dass sie hier im Pflegeheim sind, weil ihnen bewusst geworden ist, zu Hause in ihrer Wohnung säßen sie nur alleine. Da wäre niemand. Hier können sie rausgehen aus dem Zimmer und sind sofort mit anderen Menschen zusammen. Mancher, der seinen Partner oder seine Partnerin verloren hat und dachte, nun ist das Leben zu Ende. Er, sie hat entdeckt, dass es ja auch eine Chance bietet, noch einmal etwas Neues zu beginnen. Mal ganz platt gesagt, man muss sich nicht mehr mit dem anderen abstimmen, sondern kann jetzt einfach das tun, was man tun möchte und das genießen. Und andere haben entdeckt, dass man mit seinem Schicksal ja nicht alleine ist. Und sie haben entweder eine neue Partnerin, einen neuen Partner gefunden, oder sie haben sich auf den Weg gemacht, um mit anderen gemeinsam etwas Zeit zu verbringen, gemeinsam zu reisen oder was auch immer sonst. Der Geist schafft Leben, schafft neues Leben. Der Geist inspiriert dazu, sich noch einmal neu auf den Weg zu machen, sich nicht in der Einsamkeit zu verlieren. Nicht darin, dem Tod schon jetzt im Leben Raum, Macht zu geben. Und überall da, wo das geschieht, da können Menschen daran, dass ihnen das möglich ist, Gott erkennen, den Geist Gottes wahrnehmen und sich auf diesen Weg im Vertrauen zu Gott machen. Pfingsten. Gottes Geist weht, wo er will. Aber er weht. Auch heute. Und da, wo der Tod ins Leben Einzug nehmen will, Raum greifen will, da widerspricht der Geist Gottes, weil er der Geist des Lebens ist. Er will wehren, hauchen, um das Leben, neues Leben zu wirken, zu schaffen. Leben in dem Menschen, in dem du und ich auf Gott vertrauen. Und die Hoffnung nicht aufgeben. Wieder allen Augenschein. Und auf die Liebe setzen, die der Geist Gottes in uns zur Quelle neuen Lebens werden lassen will. Neues Leben. Schon hier. Und jetzt. Und ja, so ist natürlich die Vision des Ezechiel auch eine, die über dieses Leben im Hier und Jetzt hinaus leuchtet. Der Tod soll nicht nur in diesem Leben keine Macht haben, sondern er soll überhaupt keine Macht mehr haben. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. So wie der Geist Gottes Jesus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch dich und mich von den Toten auferwecken. Das ist unsere Hoffnung. Und dafür braucht sich niemand einfrieren zu lassen. Was für ein Quatsch. Der dreieinige Gott ist Liebhaber des Lebens und er will dein und mein Leben jetzt und in Ewigkeit. Komm, Heiliger Geist. Amen.